Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Maginkloster in Rangun, am Ende einer schmalen, staubigen Gasse. Handwerker arbeiten an der Ummauerung des Hauses und an einem Abwasserkanal. Das ganze Kloster ist eigentlich eine Baustelle. Das ist notwendig, sagt der Mönch Eindaka, der gerade nach mehreren Jahren Gefängnis aus der Haft entlassen wurde. Das Kloster war nach der Safranrevolution 2007 geschlossen und weitgehend zerstört worden. Unser Kloster war 2007 eine Art politischer Treffpunkt. Wir haben hier auch Medikamente ausgegeben und Hilfe geleistet. Wir waren bei den Militärs also verhasst, deshalb haben sie alles zerstört. Ugambira war auch hier, der wohl bekannteste Mönch an der Spitze des Aufstandes 2007. Er war damals auch im Magin-Kloster, erzählt Eindaka weiter. Ugambira ist ebenfalls vor 3 Wochen entlassen worden. Zurzeit besucht er seine schwerkranke Mutter im Norden Myanmars. Außerdem, so Eindaka, gehe es Ugambira selber nach der Haftzeit sehr schlecht. Ugambira ist nach unserer Entlassung am 13. Januar auch kurz hier gewesen. Jetzt ist er bei seiner Mutter. Eindaka lächelt und schaut sich um. Ganz sicher laufen draußen auf der Straße Zivilpolizisten herum, sagt er dann. Wir wissen, dass wir ständig überwacht werden. Wir sind zwar aus der Haft entlassen, aber wirklich frei können wir uns nicht fühlen. Allen Reformen zum Trotz, den Mönchen scheint die Zivilregierung unter Präsident Thein Sein am wenigsten zu trauen. Obwohl die doch gerne wieder in die zweite Reihe zurückkehren wollen. Schließlich gäbe es nun eine funktionierende Opposition mit Aung San Suu Kyi an der Spitze, erklärt Eindaka. Panavunta lächelt weniger als Eindaka. Panavunta steht an einem kleinen Kloster direkt an der Eisenbahnlinie durch Rangun vor, dem Shwetaung-Kloster. Auch er wurde 2007 verhaftet, auch er ist Mitte Januar aus dem Gefängnis entlassen worden. Das war bereits meine zweite Haftzeit. 1988, bei den ersten großen Unruhen, wurde ich für 8 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Diesmal für mehr als 4 Jahre, weil ich einer der Führer der Safran-Revolution war. Ich habe die Richtlinien unseres Vorgehens damals ausgearbeitet. Panavuntas Kloster wurde 2007 nicht zerstört. Es war kein Treffpunkt der Opposition. Gerade vor einer Woche aber kam Geheimpolizei, erzählt der Mönch, und hat sein Zimmer verschlossen und versiegelt. Als ich aus der Haft kam, dachte ich, nun ist es egal, und ich habe die Tür zu meinem Zimmer aufgebrochen, aber die Polizei ist gekommen und hat sie wieder versiegelt. Das ist kein normales Leben hier. Normales Leben im Shwetaung-Kloster, das bedeutet neben dem Gebet viel Englisch lernen, erklärt der junge Mönch Ubandita. Ich stehe immer morgens um 5 Uhr auf und mache Frühstück. Danach lerne ich mit großer Begeisterung Englisch bis in den Vormittag. Und nachmittags geht es häufiger in ein Internetcafé. Die Mönche wollen auf die neue Zeit, die kommende Demokratie, vorbereitet sein.
Ein bisschen Freiheit, aber noch nicht die richtige, große Freiheit. Das ist ein Beitrag von Udo Schmidt über die Situation der Mönche in Burma.
Thank you.
Der Richard Galliano, BB auf der Reise. Ein Zwischenhalt, wo es heute ein bisschen im weitesten Sinn um Freiheit geht von Menschen oder sich befreien im Beitrag vorne um den Demokratisierungsprozess in Burma, zu Burma. Mönch, wo auch frei geworden sind, aber nicht wirklich frei leben. Und jetzt lernen wir einen Mann kennen, wo 7 bewaffnete Raubüberfälle gemacht hat. Der Rudolf Szabo hat die Tat in den 90er Jahren vollbracht. Zu 9 Jahren Zuchthaus ist er verurteilt worden. Längst ist die Strafe abgesessen. Der Rudolf Szabo engagiert sich schon seit Jahren in der Gewaltprävention und arbeitet mit Jugendlichen zusammen. Aber die Prozesse, die Ereignisse damals dann in ihm ausgelöst haben, die sind überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und die Auseinandersetzung mit sich und mit dem, was er der Opfer angetan hat, die dauert wahrscheinlich ein Leben lang. Katharina Kilchermann über Tatort, Täter und seine Taten dann und über sein Tun jetzt.
Die Geschichte von Rudolf Szabo kann man erzählen wie ein Krimi à la Tatort. Bis im November 1995 war er ein unbescholtener Familienvater und Geschäftsinhaber. Nach der Scheidung von seiner Frau und der Trennung von seinen Kindern musste er einen Haufen Aliment zahlen. Gleichzeitig ist die Firma nicht mehr gut gelaufen und die Bank hat ihm den Kredit gekündigt. Aus einem Witz, jetzt muss er halt eine Bank überfallen, ist ernst geworden. Zusammen mit Angestellten aus seiner Firma hat er 7 bewaffnete Raubüberfälle auf Bank und Postfilialen begangen. Aber der interessante Teil der Geschichte von Rudolf Szabo hat eigentlich erst nach seiner Festnahme angefangen. Im Gefängnis. Zuerst über ein Jahr in Isolationshaft und dann in einer halboffenen Strafanstalt hat er angefangen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und damit ist ein anspruchsvoller Prozess in Gang gekommen.
Der Prozess ist, der ist schmerzhaft gewesen. Das ist auch mit dem verbunden, wie bin ich fähig, überhaupt auf eine gute Art Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zu lösen. Und das ist der Ursprung vom Ganzen gewesen. Also der Ursprung gibt noch einen tieferen Ursprung mit meinem eigenen Selbstwertgefühl. Aber wie lerne ich das, besser umzugehen? Und da habe ich mir feststellen, für mich zu dem Zeitpunkt, ist mir da angeschaut und habe gesagt, ich habe nichts. Ich habe das, was ich habe, und das ist noch wenig. Und jetzt auf dem aufzubauen, wie lerne ich das? Das ist für mich, wie als würde man als Säugling neu auf die Welt kommen und müsste nochmal neu anfangen lernen, laufen. Und das ist ja so eine hilflose Art, wenn man als junger Mann in den besten Jahren kräftig strotzig glaubt, die ganze Welt kann man erobern, da steht und muss begreifen, hey, du hast noch gar noch nichts begriffen. Und das zu hinterfragen, die eigene Minderwertigkeitsgefühl, an dem zu arbeiten, dass du doch jemand bist, dass du etwas kannst, das ist schwere Arbeit.
Es ist hart, sich irgendeinmal mit dem Leben müssen einzugestehen, dass man mit dieser Art Konflikte zu lösen nicht mehr kann weitermachen. Und nicht nur das. Der Rudolf Szabo hat auch nach diesem Namen gesehen, dass er bei seinen bewaffneten Raubüberfällen zwar niemanden verletzt, aber es sind gleich Leute zu Schaden gekommen. Leute, die zufälligerweise dabei waren. Eine Mutter mit ihren kleinen Kind zum Beispiel oder ein Filialleiter von einer Bank, die nach dem Überfall einen Hirnschlag mit schweren Folgen hatte.
Eine gute Woche nach dem Überfall hat sie angefangen, das alles einmal zu verarbeiten, weil sie als Filialleiterin so involviert war, dass sie wohl auf eine ganze Woche beschäftigt war. Und dann am Wochenende, wo sie dann nicht über das Ganze nachdenken konnte, hat sie dann einen Schlaganfall bekommen und ist dann seitdem einseitig gelähmt gewesen. Sie hat spastische Bewegungen hat sie gehabt und das ist mir so eingefahren, dass ich die Schuld eigentlich trage, dass sie jetzt in Zukunft als schwerbehinderter Mensch muss das Leben bestreiten. Und da hat mir unzählige schlaflose Nächte gebracht.
Der Rudolf Szabo hat also müssen anerkennen, was er als Täter diesen Opfer hat angetan. Und er hat angefangen, Mitgefühl zu entwickeln. Und wer sich in andere hineinversetzen kann, der wird nicht mehr so schnell gewalttätig. Heute engagiert sich der ehemalige Bankräuber in der Gewaltprävention und arbeitet mit Jugendlichen. Manchmal auch mit Jungs, die schon etliche Erfahrungen haben mit Reinschlagen. Wie ist denn das für die jungen Leute, wenn sie plötzlich einen richtigen Gangster vor sich haben?
Ja, die finden das absolut cool. Geil, da haben wir endlich mal einen, wo wir das auch in unserer Fantasie vorstellen. Das ist super, der versteht uns, der weiss, was abgeht und so weiter. Das sind die ersten Gedanken, die dann einmal bei den Jungen durchkommen, wenn sie erfahren, was ich für eine Vergangenheit habe. Mit dem verbunden dann, dass das ein hartes Arbeiten an sich ist, dass das eigentlich ein grosser Fehlgedanke ist, weil das ist ein Zusammenhang von falsch verstandenem Stolz und Ehrgefühl. Ich setze mich für meinen Kumpel oder für meinen besten Freund ein, weil er ist beleidigt worden und darum muss man jetzt das oder jenes machen, darum muss man die Gewalt ausüben, weil die Gewalt ist in dem Sinn für sie ein Mittel, um ihr Dasein zu rechtfertigen. Und oftmals ist das genährt aus Fantasiebilder, wo entweder aus dem Fernsehen, TV, von Film her kommt oder auch aus der Familie. Also ich tue den Begriff Ehre auseinandernehmen. Was ist ehrenvoll und was ist nicht ehrenvoll? Und dann ist es für sie ehrenvoll, sich für einen Freund einzusetzen. Und da wird dann auch wieder durchgesetzt, eben mit Gewalt. Und ich dann, wenn ich da mit meinen Taten dann vorkomme, dann tue ich ihnen aufzeigen. Schaut, ihr wisst, dass ich ein Bankräuber war. Ich bin hier gegangen und was habe ich einmal gehabt? Zwei kleine Kinder bei mir. Was soll ich mit diesen Kindern machen? Ich wollte nichts von diesen Kindern haben, aber ich wollte die Kohle haben von der Bank. Aber genau diese Kinder mussten darunter leiden. Ist das jetzt eine ehrvolle Sache oder nicht? Dann haben sie untereinander einmal getuschelt und gesagt, Mensch, der hat den Mut gehabt, die Bank zu überfallen und so weiter. Das ist ein cooles Sieg und so weiter. Und dann wird es ihnen bewusst, hallo, da sind ja Kinder dabei. Eine wehrlose Mutter ist dabei. Wie ehrenvoll ist das? Und dort aufzuzeigen, hey, das ist ja primitiv. Das ist ja absolut primitiv. Und da mache ich dann den Widerspruch bei ihnen, tue ich aufdecke, was für Bilder sie in sich tragen tun, die aber grundsätzlich falsch sind.
Der spannende Teil der Geschichte von Rudolf Sabo fährt also dort an, wo der Krimi meistens aufhört. Nach der Tat, nach der Festnahme, nach der Bestrafung. Irgendwo auf dem anspruchsvollen Weg, zumindest im Leben.
Und dann wirklich in Freiheit. Das war ein Beitrag von der Katharina Kilchermann. Mehr vom Rudolf Sabo gibt es morgen am Morgen zu hören. Und zwar in der Sendung Perspektive auf DRS 2 am 8:30. Thank you. Dazwischen halt auf der Seite um 9 Minuten vor 7. Jetzt hören wir die Glocke von der katholischen Klosterkirche St. Urban. Das Klosterdorf St. Urban liegt am nordwestlichsten Ecke vom Kanton Luzern, direkt an der Grenze zu Aargau und Bern. Jeremias Gotthelf hat in einer von seinen Novellen die Gegend als die Korn-, wild- und fischreichste Gegend der Schweiz beschrieben. Und dank der wohlhabenden und einflussreichen Zisterzienserabtei ist St. Urban seinerzeit auch ein wirtschaftliches Zentrum gewesen. Nach einer schwierigen Phase ist es dann im späten 16. Jahrhundert wieder obsiggegangen, im Geist der Gegenreformation. Und die grosse Blütezeit ist schliesslich dann im 18. Jahrhundert gekommen, mit dem kompletten Neubau von Kirchen- und Konventsgebäuden. So ist im Laufe von 7 Jahrzehnten eine grosszügige barocke Klosteranlage entstanden, die zu den bedeutendsten von unserem Land gehört. Auch der Stadtluzerner Komponist Franz Xaver Schneider von Wartensee ist 1803, tut's mal noch als Gymnasiast, überwältigt gsi vom Anblick von St. Urban. Etwas so Herrliches habe er vorher nie gesehen und erwartet. So ist er zitiert worden. Und wirklich, mit all dem architektonischen Glanz, mit einer Länge von 70 Meter, Breite 35 Meter, der monumentale Doppelturmfassade übertrumpft das stolze Bauwerk manche von unseren Stadtkirchen. Und das auch mit Blick auf die Ausstattung. Sie ist von ungeheurer Qualität und Pracht. Das Prunkstück ist sicher das Chorgestühl aus dem frühen 18. Jahrhundert. Man sagt, es sei die reichste und künstlerisch vollendeste Schöpfung in Sachen Bildhauerkunst in der Schweiz, in Sachen Holzbildhauerkunst. 1848 schliesslich ist dann das Kloster aufgehoben worden und später ist daraus eine psychiatrische Klinik eingerichtet. Auf die beiden Türme verteilt sind 6 Glocken mit einem Gewicht von zusammen 11 Tonnen. Die vierte Glocke ist Theresia-Glocke und darauf hat das Psalmwort: Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Thank you. Das sind Glocken von der ehemaligen katholischen Klosterkirche von St. Urban im Kanton Luzern. Wenn Sie mehr Glocken hören wollen und ja, jeden Samstag immer wieder neue Glockenspiele kennenlernen, wir empfehlen Ihnen unsere Seite drs1.ch Glocken der Heimat. Da haben wir 40 neue Glockenseiten parat mit dem Glüt, wo Sie hören können und entsprechende Unterlagen und Bilder dazu. Das ist DRS1, der Zwischenhalt um 2 Minuten vor 7. Das ist DRS1, da sind Zibni Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.